Wir sangen in dem Lied, ich lobe den Herrn für die Bibel, die Schrift aus den himmlischen Höhen. Über dieses Wort freuen wir uns und durch dieses Wort sind wir ja auch zum Glauben gekommen und dienen unserem Herrn Jesus Christus. Das Motto lautet, Christus ist mein Leben. Jeder Ortsprediger wird sich sehr freuen, wenn er, so als Beispiel, eine Zuhörerschaft hat von 100 Personen und man ungefähr so nach dem Ermessen so merken kann, 90% haben Leben aus Gott. 90% der Zuhörer, die da sitzen und zuhören, sind Kinder Gottes, dienen Gott von Herzen. Es mögen Jahre vergehen, diejenigen, die Leben aus Gott haben, werden weniger, vielleicht 70%, nachher 50%, vielleicht nachher nur noch 30%. Man ist vielleicht noch immer in der Anzahl 100 Personen, aber die da Leben aus Gott haben, werden immer weniger. Was ist dann nötig? Nun, dann ist eine Erweckung nötig. Wir könnten auch sagen, eine Reformation ist nötig. Und das soll auch der Gedanke für die Morgenstunde sein, die Reformation und wir. Nun, wenn ich eine Botschaft bringe, bemühe ich mich immer sehr, dass das, was in der Überschrift steht, auch in der Predigt folgt. Denn wenn das nicht der Fall ist, ich jetzt ein Thema nenne und nach rechts und links zu viel Ausschläge habe, dann mag die Gemeinde, mögen die Zuhörer zum Schluss mit Recht sagen, Thema verfehlt. Das Thema lautete so und so, aber er hat über ganz verschiedene andere Dinge gepredigt. Und das ist immer wieder mein Anliegen, dass das nicht so sein möge. Und wenn auch dieses Thema lautet, die Reformation und wir, dann wünschte ich auch, dass Gott mir hilft, bei dem Gedanken zu bleiben, dass auch der ganze Zusammenhang klar wird. Und zu diesem Thema lese ich aus dem 2. Chronik, Kapitel 34, den letzten Vers, Vers 33. Hier ist von dem König Josia die Rede, von dem wir bereits hörten. Und Josia tat weg alle Gräuel aus allen Landen der Kinder Israel und schaffte, dass alle, die in Israel gefunden wurden, dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, ihrer Väter, Gott. Welch ein herrliches Bild haben wir hier in diesem König. Er ging voran und alle, die ihn auch sahen und mitbekamen, wie er wirkt und wie er sich einsetzte für die biblische Wahrheit, für das Wort Gottes des Alten Testamentes, für das Gesetz, die folgten ihm nach und solange er lebte, wichen auch die ganzen Israeliten nicht ab von dem Wort Gottes. Wir kennen die Reformation von Martin Luther, später auch um 1880 die letzte Reformation, als viele Geschwister Licht über die Gemeinde bekamen. Aber auch im Alten Testament gab es Reformationen unter Hiskia oder auch Josia. Nun zunächst die Frage, was bedeutet das Wort Reformation? Es bedeutet Wiederherstellung, Wiederherstellung des vorherigen Zustandes. Reformieren bedeutet umgestalten oder auch erneuern. Das Wort hat einen lateinischen Ursprung, reformare, und die ersten beiden Buchstaben re, das bedeutet wieder oder auch zurück. Und das erinnert an das Lied Wieder zurück zu der Bibel, folgend dem Rufe des Herrn hin zu den Worten des Heilands, die wir befolgen so gern. Ein Reformationslied aus der Reformationsbewegung, aus der Heiligungsbewegung der Gemeinde Gottes. Gottes. Wann ist denn eine Reformation erforderlich? Ich habe das schon kurz erwähnt. Eine Reformation ist erforderlich, wenn man von den Geboten Gottes abgewichen ist. Wenn man eben auch das Leben aus Gott verloren hat. Paulus schreibt an die Kolosser, ihr habt das Leben aus Gott oder ihr seid in Gott geborgen. Eine Reformation ist erforderlich, wenn man sich falschen Lehren zugewandt hat. Und dazu gehört ja dann auch, dass man sich von der richtigen Lehre abwendet. Eine Lehre, sage ich mal, jetzt mit Doppel-E geschrieben, eine Lehre will immer wieder gefüllt werden. Und wenn auch eine gewisse, ich sage es mal so ganz einfach, eine Kirchengemeinschaft kann nicht ohne Lehren, jetzt mit H geschrieben, bestehen. Es muss eine Lehre da sein. Aber wenn nun die biblische Lehre verschwindet, dann entsteht eine innere Lehre, jetzt mit Doppel-E geschrieben, wo man nicht mehr das hat, was man einmal besaß. Und dann ist eine Reformation erforderlich, weil die Herzen immer leerer werden. Eine Reformation ist erforderlich, wenn man anstelle des Wortes Gottes Menschengebote aufstellt. Nun wollen wir einen Blick auf die Reformation des Josia im Alten Testament werfen und so die Art, wie er sich zu Gott wandte oder die Ursache, warum er eine Reformation begann, das ist immer wieder ein ganz passendes Bild für alle Zeiten gewesen. Immer wieder die gleiche Ursache, warum man eine Reformation anstrebte, wie man sie durchführte und wohin man dann gelang, nämlich wieder zurück zu Gott. Bemerkenswert ist, dass Josias Großvater Manasse war und sein Vater Ammon. Und der Großvater wie auch sein Vater waren gottlose Männer, wirklich gottlose Männer gewesen. Und unter dem gottlosen Wesen verbrachte Josia als Kind seine ersten 8 Lebensjahre. Und so ein 6-, 7-, 8-jähriger Junge, der bekommt doch schon manches mit und sieht doch, wie man da vielleicht vor Götzen niederfiel und diesen Götzennamen erwähnte, jenen Götzennamen erwähnte und man da Opfer brachte. Und das mag ihn auch schon beschäftigt haben oder auch für ihn ein gewisses, vielleicht hat das auch schon eine Abneigung hervorgerufen, auch im Kindesalter, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Und dann machte das Volk den 8-jährigen Sohn Ammons, also diesen Josia, zum König. Und wir lesen in Gottes Wort, dass er mit 16 Jahren Gott suchte, also das beste Alter, um den Herrn zu suchen, die Jugendzeit, sich zum Herrn zu nahen. Und eine Statistik hat mal hervorgebracht, dass bis 18 oder bis 20 Jahren die meisten Bekehrungen geschehen. Und dann kann man immer nur Gott dankbar sein, wenn sich Menschen zu Gott bekehren. Also mit 16 bekehrte er sich zu Gott und mit 20 Jahren begann er die Reformation. Ich lese im 2. Chronik 34 die Verse 3 und 4. Denn im 8. Jahr seines Königsreichs, da er noch jung war, also 16 Jahre, fing er an zu suchen den Gott seines Vaters David. Und im 12. Jahr fing er an zu reinigen Juda und Jerusalem von den Höhen und Aschera-Bildern und Götzen und gegossenen Bildern und ließ vor sich abbrechen die Altäre der Baalim und die Sonnensäulen oben darauf, hieb er ab und die Aschera-Bilder und Götzen und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Josia war mindestens 26 Jahre alt, als man das Gesetzbuch fand. Und daraus las man dann vor, das hörten wir bereits in der Schriftlesung. Und als man dort dieses Gesetzbuch vorlas, dann beschäftigte ihn das Wort. Er kannte Gottes Wort nicht und hörte es zum ersten Mal. Und was geschah? Er war ergriffen durch dieses Wort. Das war ihm nicht gleichgültig. Und man kann sich es vorstellen, ein Mensch, der noch nie von der Bibel gehört hatte, fast wie so ein Heide, und auf einmal hört er das, aber er wusste ja auch, das ist doch das, worin der König David lebte oder die anderen Könige vor mir, die Gott von Herzen dienten. Was? Das sagt Gott? So etwas fordert Gott von uns? Ich bin jetzt König, das fordert er ja auch von mir. Und so war er ganz durch und durch ergriffen von dem Wort, und das ließ ihn keine Ruhe, als man daraus vorlas, und er wollte mehr wissen, und man sollte den Herrn fragen. Hilkia, der Priester, ging dann wohin? Zu wem ging er hin, um jetzt den Willen Gottes zu erfragen? Ja, zur Prophetin Hulda ging er hin. Sie wussten, das ist eine Prophetin, die hat, mit der ist Gott, die wird uns sagen, was wir tun sollen. Ihr Mann Salom war ja Kleiderverwalter des Königs oder auch im Tempel. Und Gott sprach durch Hulda, so heißt es in 2. Könige 22, Vers 15. So, sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, saget dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Und sie hatte Gottes Wort im Herzen und brachte es jetzt dem Volke nahe. Und was bewirkte dieses Wort Gottes? Das Wort Gottes schlug ein wie ein Hammer, dort bei dem Volk oder auch bei der Führerschaft, bei dem König zuerst. Das Wort bewirkte vieles. Es wirkte wie ein Schwert, wie der Hebräerbriefschreiber sagt. Es teilt die Gedanken, das Gewissen, das ist Recht, das ist Unrecht. Und das erkannte er jetzt alles. Und so war dieses Wort Gottes wie ein Schwert, das da reinschlug, wo er wusste, wie weit sind wir doch abgewichen, wie ferne sind wir von Gott doch abgewichen. Und das alles erwartet Gott nun von uns. Und damit blieb er es nicht nur, dass man sagt, ja, er hat eine Entscheidung getroffen. Nein, er hat mehr getroffen. Er hat nicht nur eine Entscheidung für sich getroffen, er schritt zur Handlung, zur Tat und räumte alles aus. Und jetzt müssen wir uns das mal so vorstellen. Früher sah er das gottlose Wesen seiner Väter, das ihn mehr und mehr, können wir wohl sagen, anekelte. Dieser Götzendienst, Götzenanbeterei. Und jetzt erkannte er aus dem Worte Gottes die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, wer Gott ist, was Gott von uns als Volk Gottes fordert. Das sah er jetzt aus dem Gesetzbuch. Sein Herz erweichte sehr. Wir lesen, er demütigte sich. Er zerriss seine Kleider. Und was noch? Er weint. Und das ist oft so auch ein ganz merkliches Zeichen, wenn ein Mensch aufrichtig Buße tut. Dann kann er oft seine Tränen nicht zurückhalten. Warum? Es tut ihm so bitter leid, dass er gegen Gott gesündigt hat, dass er abgewichen ist von dem Herrn. Und die göttliche Reue, so lesen wir in Gottes Wort, ist eine Reue, die niemand gereut. Ich hörte eine Ansprache, da sagt ein Prediger, ich sah auch schon jemanden, der kam mit einem Lachen vorne zum Altar, Gott zu suchen. Ob da die Reue ist? Wahrscheinlich kaum. Sondern da, wo die Reue ist, da ist auch eine gewisse Traurigkeit, ein inneres Leidtun. Man trägt ein großes Leid über die Vergangenheit und kommt in solch einem Zustand zu Gott wie dieser junge König, der da seine Kleider zerriss. Das war immer ein Zeichen der Trauer, oder wenn man auch noch Asche aufs Haupt warf, dann sahen die anderen, der trägt Trauer um irgendetwas, der trägt Leid. Ach, wenn dieses demütige Trauern oder Demütigen und Weinen doch heute an manchen Orten so stattfinden würde oder in manchem Herzen, wo man wirklich sieht, der Mensch bekehrt sich ganz aufrichtig zu Gott. Das ist eine gesunde Bekehrung durch und durch. Der hat Buße getan. Und das ist dann auch was Bleibendes, so Gott will. Und der Mensch sich zu Gott hält. Vielleicht ist auch unter uns der eine oder andere oder unter den Zuhörern mancher, der sein sündiges Leben so leid ist wie dieser König und der wirklich unter aufrichtiger Reue und Buße und Traurigkeit zu Gott kommt, wie Josia. Man wünschte es noch mehr, dass Menschen so zum Herrn finden. Josia erneuerte den Bund und schaffte den Götzendienst ab. Und da stellt sich uns ja auch die Frage, inwieweit hatte er dann da oder dort Widerstand aus der Führerschaft des Volkes? Hat er Widerstand gehabt, so setzte er sich durch und wusste, das ist der Weg Gottes, das ist der Wille Gottes. Da können Menschen reden, was sie wollen, da kann mir kommen, wer da will. Ich bleibe bei dem Wort Gottes, das steht über alles, ich weiche nicht. Vielleicht hat er auch manche gehabt, Mensch, die zu ihm sagten, Josia, nicht so schnell, lass uns doch zumindest eingötzen. Man weiß es nicht, wie es da gewesen ist. Fest steht, er griff durch, er schaffte wirklich eine Reformation. 2. Könige 23, 4 und 5. Und der König gebot dem hohen Priester Hilkia und den nächsten Priestern nach ihm und den Hütern an der Schwelle, dass sie sollten aus dem Tempel des Herrn tun alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und sie verbrannten sie außen vor Jerusalem im Kal Kidron und ihr Staub ward getragen gen Bethel. Und er tat ab die Götzenpfaffen, welche die Könige Judas hatten eingesetzt, zu räuchern auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem her und auch die Räucher des Baals und der Sonne und des Mondes und der Planeten und alles Heeres am Himmel. Und während ich so las, dachte ich auch daran, inwieweit mag der ein oder andere engste Verwandte versucht haben, Einfluss auf ihn zu üben. Auszuüben, dass er vielleicht gesagt haben mag, hör mal, dein Vater war ein treuer Baalsdiener, dein Großvater auch, was machst du jetzt? Das war doch noch nie da. Aber er störte sie nicht daran. Und doch muss man manchmal sagen, dass manchmal engste Verwandte hinderlich sind, in manchen Fällen, für den Fortschritt innerhalb der Gemeinde, weil sie das biblische Vorwärtsgehen abbremsen oder auch behindern. Wenn der Bund mit Gott zerbrochen wurde, ist er ganz einfach zu erneuern. Das tat Josia. Josia rottete den Götzendienst in den Städten aus, aber was auch mir etwas zu sagen hatte, das lesen wir im 2. Chronik 34, Vers 6, Er verbrannte die Gebeine der Priester, die auf ihren Altären reinigte, so heißt es in Vers 5 und in Vers 6, dazu in den Städten Manasses, Ephraim, Simeons und bis an Naphtali in ihren Wüsten umher. Da könnte man ja sagen, na, da sieht's doch keiner, lass doch die ollen Dinger da stehen, die Götzen. Aber das war auch nicht zufriedenstellend für den König. Sondern auch an den Wüstenstädten. Da schickt er auch seine Leute hin und sagt, das Land, das muss gereinigt werden, auch an den einsamen Orten. Und das sagte mir so viel vor Gott, ist auch das auszuräumen, was heimlich geschieht. Wo es kein Mensch sieht, was du machst. Aber wenn du dich bekehrst, Kind Gottes, auch die Dinge, die du heimlich tust und wo du weißt, die sind vor Gott nicht recht, die müssen ausgerottet werden. Die müssen völlig, komplett beseitigt werden, auch an den Wüstenorten. Und bei der Bekehrung muss auch das Verborgene, was schädlich ist, ausgeräumt werden. Und ist dein Bund mit Gott zerbrochen, dann erneuere ihn. Am besten heute. warte nicht. Wir haben also ein wunderbares Vorbild, wie so eine aufrichtige Bekehrung stattzufinden hat, vor sich zu gehen hat oder auch überhaupt eine ganze Reformation. Jahrhunderte nach dem König Josia wurde Christus geboren. Er wurde gekreuzigt, er starb für uns, dann kam Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Gemeinde wuchs sehr schnell, nahm sie zu. Christus sagt, ich will bauen meine Gemeinde, und er baute seine Gemeinde. Aber Paulus prophezeite dann schon den Abfall. Das Kind des Verderbens wird aufkommen. Man wird gebieten, nicht ehelich zu werden. Das kam, dieses Gebot kam so in dem Jahr, um das Jahr 1000 nach Christus, als dann der damalige Papst sagte so, alle, die verheiratet sind, die sollen ihre Frauen wegschicken. Das gab ein großes Elend damals, große Not, können wir uns doch vorstellen. All die Frauen und Kinder, sie waren jetzt auf sich gestellt, weil da so das Kind des Verderbens das veranlasste und sagte, die Pastoren, die müssen jetzt ohne Frauen leben, ganz entgegengesetzt dem Gottes Wort. Also Paulus sah schon diese Zeit kommen und das Papsttum entstand im Laufe der Jahrhunderte. Der Papst selbst bezeichnet sich ja auch als Stellvertreter Christi auf Erden, und das ist der ganze Abfall im Laufe der Jahrhunderte, der dann so mehr und mehr stattgefunden hat. Und dann machen wir jetzt einen weiteren Sprung über einige Jahrhunderte. Nachher kam Huss auf. Das war so ein Vorläufer des Luther, könnte man sagen. Ich glaube, ungefähr so 100 Jahre vor Luther. Er starb auf dem Scheiterhaufen, weil er auch schon manches anprangerte, was an Missständen innerhalb der Kirche vorhanden war. Weiter kam dann Luther. Er schlug am 31.10.1517 diese Thesen in Wittenberg an die Kirchentür. Mit ihm arbeitete auch Melanchthon sehr eng zusammen und andere, die man ja so aus der Reformationsbewegung kennt. Und diese Männer Gottes, denen öffnete Gott die Augen und sie sahen, was da alles so falsch läuft in der Kirche. Ich will da nicht zu sehr drauf eingehen. Und sie haben die Zustände der Kirche erkannt, sie waren nicht zufrieden. Und Luther erkannte, dass man nur aus Gnaden selig werden kann und nicht durch Werke. Und viele andere Dinge wurden ja da in diesem Thesenanschlag auch erwähnt, die nicht biblisch waren und worüber er im gewissen Maße auch Licht und Erkenntnis hatte. Nun ist die Frage, was ist aus der Reformation des Martin Luther und der anderen Männer geworden? Würde man Luther heute noch in den Kirchen predigen lassen? Oder würde man ihn als Extremist zur Seite schieben? Wenn schon, dann würden ihn höchstens, so nehme ich mal an, nur noch sehr wenige Pastoren in der evangelischen Kirche den Dr. Martinus Luther predigen lassen. Vor Jahren hatte ich ein Gespräch mit einer evangelischen Pastorin und fragte, ob sie auch noch Buße oder Bekehrung predigen würde. Da antwortete sie, nein, das wollen die Menschen nicht hören, und würden wir das predigen, dann würden diese Menschen nicht mehr kommen. Sehen wir, wie weit das Abweichen da ist. Sie kennt das, sie weiß, wovon ich sprach, und sie weiß auch, was sie nicht mehr predigt. Und dann hat vor einiger Zeit ein Mann aus der Kirche zu einem Bruder, der auch unter uns ist, gesagt, jetzt ist es soweit hier, ich glaube in Baden-Baden da mehr, dass man auch Gleichgeschlechtliche trauen soll oder auch Pastoren diese trauen sollen, sagt er, und ich werde wohl aus der Kirche austreten. Ja, so hat sich manches sehr zum Negativen entwickelt. Der göttliche Wille der Ehe ist ein Mann und eine Frau. Das wird mehr und mehr nicht mehr so akzeptiert, zur Seite geschoben. Aber biblisch ist es, dass das nur die eine göttliche Form der Ehe ist von Anfang an und alles andere ist Sünde. Da brauchen wir gar nicht weitere Sachen da einzeln aufzuführen. Und die Feststellung können wir machen, der größte Teil der sogenannten Christenheit ist reformationsbedürftig. Und ich fand da einen Artikel und den habe ich mir gekürzt ausgedruckt, Focus Online vom Freitag, 26.05.2017, da schreibt ein Klaus Keller, ein Journalist, der hat auch schon für bekannte Medienhäuser gearbeitet. Und jetzt wollen wir mal gut zuhören, was er schreibt. Und jemand sagte, Wahrheit ist Wahrheit, egal wer das sagt. Und er hat treffende Wahrheiten ausgesprochen oder niedergeschrieben. Er schreibt so, die evangelische Amtskirche, EKD, so wird sie auch genannt, hat ein Problem mit Gott. Nein, kein Problem. Sie braucht Gott nicht mehr. Sie hat Götzen und Propheten wie Obama oder Käsmann, die selbst für banalste, heißt also gewöhnlichste Aussagen, frenetisch, das heißt begeistert, bejubelt werden. Es erfüllt sich, was der frühere Bundesverteidigungsminister Hans Appel von der SPD in seinem Buch Volkskirche ohne Volk über den Niedergang des deutschen Protestantismus aufschrieb. Von Pastoren, die nicht an Gott glauben, von Geistlichen, die Kirchen mit Anti-NATO-Gottesdiensten und schrägen Klampfenklängen entweihen. Klampf ist Gitarre. Und man kann sich diesen Irrsinn gar nicht ausdenken. Und dann geht der Text weiter. Also nur zur Erklärung, Hans Appel war Verteidigungsminister von 1978 bis 1982. Er schreibt weiter. Appel hat das Buch geschrieben, nachdem er kurz zuvor mit seiner Frau aus der evangelischen Amtskirche ausgetreten war und sich einer Freikirche angeschlossen hatte, weil da regelmäßig über Gott gesprochen wurde. Damit ich nicht falsch verstanden werde, der Zustand der katholischen Kirche in Deutschland ist keinen Deut besser. Angepasste Bischöfe, ohne jeden Mut, dem Zeitgeist entgegenzutreten. Im hessischen Reichelsheim habe ich gestern den Himmelfahrtstag verbracht. Eingeladen hat eine evangelische Kommunität namens Offensive junger Christen, Freikirchler, würde man sagen. Die Bibel als Grundlage der Identität Europas war ein Vortrag überschrieben, zu dem es mich allein schon wegen des Titels direkt zog. Gastredner war Vishal Mangalwadi, Philosoph und Theologieprofessor. Eine US-Zeitschrift bezeichnet ihn als führenden christlichen Intellektuellen Indiens. Das wollte ich sehen. Also es war ein Inder, der jetzt gesprochen hat. Der Mann aus dem fernen Indien enttäuschte meine Erwartungen nicht. Wenn sich Europa nicht auf seine christlich-abendländischen Wurzeln und Werte besinnt, wird es sich selbst zerstören. Das ist Wahrheit. Stimme ich ganz voll mit überein. Und dann noch weiter. Er sagte, wir brauchen eine neue Reformation, die die Finsternis bekämpft, die den Westen zu verschlingen droht. Wäre so ein Satz auf einem deutschen Kirchentag vorstellbar, evangelisch oder katholisch? Völlig egal. Das Bibel sei das Buch, das die Toleranz nach Europa gebracht hat. Ich fand den Artikel sehr aufschlussreich, denn das ist doch Wahrheit. Deutschland, Europa braucht eine Reformation. Und ich habe mal einen Artikel auch zugeschickt bekommen. Ich meine, es war eine Gemeinde aus Afrika, die kreidete sozusagen der Gemeinde, oder wie man manchmal auch, oder das sagen mag, die Gemeinde an, woher sie früher missioniert worden sind, weil da in der Kirche schon manche Missstände waren. Das ich so zusammenfassend sagen möchte, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Länder, wo das Evangelium zuletzt hingebracht wurde, so wie jetzt der Inder oder Afrika, die Menschen, die halten noch fest an Gottes Wort, an das, was sie belehrt bekommen haben. Und man könnte sagen, die sind in manchen Dingen noch fester an der Bibel, jetzt mal allgemein in der Christenheit gesprochen, als so manche in der westlichen Welt. Also soweit, das können wir sagen, Deutschland ist reformationsbedürftig und sehr im großen Maße. Nach Luther entstanden dann andere Reformationsbewegungen. Ich denke da besonders an John Wesley und auch die Methodisten. Und John Wesley war ein sehr von Gott gebrauchter Mann Gottes, der sehr im Segen arbeitete. Aber jetzt hört mal, welche Vorausschau er auch hatte über die Methodisten. John Wesley sagte: Ich habe keine Angst, dass die Leute, die sich Methodisten nennen, jemals aufhören werden, in Europa oder Amerika zu existieren. Aber ich habe Angst, dass sie als tote Sekte existieren werden, eine Form der Gottseligkeit habend, aber ohne Kraft sein werden. Wenn Methodismus jemals fallen oder in Klammern ein Ende haben wird, dann wird es in den Händen ihrer Lehrer liegen, die weder ihren Lehren glauben, noch es im Gemeinwesen praktizieren. Das sind die unvernünftigen Menschen, von denen man sich reinigen muss. Stimmen wir damit überein? Das ist völlig biblisch, was dieser Mann dort auch sagt. Und er sagt auch, das liegt in den Händen der Lehrer, die weder ihren Lehren glauben, es noch in der Praxis ausleben. Und das ist kein Wunder, wenn manche Menschen sagen, zu der Gemeinde gehe ich nicht mehr hin. So wie der Pastor oder Prediger lebt, das stimmt nicht überein. Aber die Frage, die auch uns beschäftigen soll, inwieweit glauben wir dann nach unseren Lehren über die Gemeinde Gottes, über die Heiligung, über Sieg, über die Sünde und so weiter, das ist doch eine Frage, die wir uns auch zu stellen haben. So sehen wir also auch diese Reformation, wie auch dieser Mann Gottes da schon sah, da wird irgendeine Zeit kommen, da geht es bergab, noch weiter bergab, noch mehr bergab. Und woran liegt es? In den Händen der Lehrer, so hat er es gesehen. Jetzt kommen wir zu der letzten Reformation, die geschah um 1880. Bekannte Namen der Reformation, die es waren, Bayers, Bayrum oder Bruder Ebel, sie erkannten aus der Heiligen Schrift jede geistliche Bewegung, die nicht die ganze Wahrheit verkündigt und alle Erlösten mit einschließt, kann nicht die biblische Gemeinde sein. Also die ganze biblische Wahrheit verkündigt. Und als Bruder Sonnenbergs erste Mal unter dem Wort Gottes in der Gemeinde Gottes saß, dann sagte er, die haben aber auch alles. Damit wollte er sagen, sie haben die ganze Wahrheit. Also vielleicht auch Dinge, woran ich noch nie gedacht habe. In der Verkündigung finde ich alles, was meine Seele wünscht, wonach sie sich sehnt, noch tiefer, noch näher zu kommen. Und die Erlösten sind alle eingeschlossen innerhalb der Gemeinde Gottes. Aber da, wo Menschenlehren auftraten, da ist es ja dann so, wenn du der Kirche nicht offiziell beigetreten bist, wenn dein Name nicht in einem Gemeindebuch oder Kirchenbuch steht, nun, dann darfst du auch nicht offiziell mitarbeiten innerhalb der Gemeinde. Und nun möchte ich mal kurz den bedanken oder auch ausführlicher behandeln, welche biblischen Wahrheiten waren den Brüdern denn wichtig gewesen. Man könnte auch fragen, worüber erlangten die Geschwister denn Licht oder mehr Licht. Luther erkannte, dass man die Erlösung braucht, durch Gnade erlangt man sie, nicht durch Werke. John Wesley war auch die Methodisten waren eine Heiligungsbewegung, die da sagten, du musst dich ganz auf den Altar legen, dich ganz dem Herrn opfern. Und die anderen Brüder, sie haben auch weiter geforscht. Und ich erinnere mich da auch an so manches, was, wir können es ja auch nachlesen, was ihnen so wichtig wurde oder welche Erfahrungen sie machten. Nun, ihr Wunsch war es, wieder zurück zu der Bibel zu gehen. Das Lied kennen wir ja alle. Es sollte nicht ein Glaubensbekenntnis gelten, es sollte nicht der Katechismus maßgebend sein, der da und dort hochgehalten wurde, sondern das Lied heißt so, wieder zurück zu der Bibel. Und das gilt immer wieder allen Menschen auf der Erde, die von der Wahrheit abgewichen sind. Und ich sage auch in der letzten Zeit manchen Menschen, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme oder ich frage dann auch manchmal, lesen Sie in der Bibel? Meistens ja wohl bekommt man die Antwort, nein. Dann sage ich Gottes Wort. Christus selbst sagt, suchet in der Schrift. Und das kann man auch jedem Menschen ans Herz legen. Lies doch mal, vielleicht am besten dann das Johannesevangelium zuerst. Und man wünschte, dass die Menschen auch über diese Ermahnung dann mal nachdenken und das auch praktizieren. Ein Bruder in Russland war vor vielen Jahren das tote Christentum satt. Das Leben aus Gott fehlte in der Kirche, wie ich es auch schon schilderte, wenn das Leben aus Gott mehr und mehr verloren geht. Und dieser Bruder fastete und betete und sagte im Gebet, gib mir die Wahrheit oder ich sterbe. Gott half. Und er fand zur Gemeinde des lebendigen Gottes und fand zur Wahrheit. So sehen wir, wie ein aufrichtig suchender Mensch von Gott geleitet und geführt wird und doch auch das findet, wonach sein Herz sich sehnt, wonach er dürstet, wonach er so großes Verlangen hat. Dahin hat Gott auch diesen wirklich Suchenden geführt. Und so fand er zu dem, was auch schon Sacharja sagte im 8. Kapitel. Und das ist ja auch ein Wort, was die Brüder früher sehr hoch hielten. Diese Prophezeiung auf die Gemeinde Gottes, auf den Berg Zion, auf den Berg der Wahrheit. Darf ich nochmal an das erinnern, was Wesley sagte? Es werden Prediger sein, die nicht mehr an ihren Lehren glauben, wo es mehr und mehr verloren geht. Und so heißt es hier in Sacharja 8, die ersten drei Verse. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, so spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere um Zion mit großem Eifer und eifere um sie in großem Zorn, so spricht der Herr. Ich kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem wohnen. Das Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen und der Berg Zion des Herrn Zebaoth ein Berg der Heiligkeit. Und Geschwister, das haben die Brüder so gesehen. Das ist die wahre Gemeinde Gottes, ein Berg der Wahrheit, wo wirklich alle Punkte biblischer Lehren verkündigt wird, wo man auch nichts zurücklässt oder auslässt oder es abtut, das sei nicht so wichtig. Und dann auch noch dazu die Lehre über ein heiliges Leben. Und heutzutage ist ja die Tendenz, dass man mehr und mehr wieder zurückgeht zu dem, woher die Väter ausgegangen sind. Nehmen wir die evangelische, katholische Kirche, es geht alles mehr zurück von der evangelischen Kirche zur katholischen und so sieht man es auch leider in unseren Kreisen, dass man dahin tendiert, woher unsere Väter herausgekommen sind. Wir haben da weiter in dem Lied wieder zurück zu der Bibel, fliehend aus Babel nach Zion. Nun, man kann allgemein sagen, Babel ist überall da, wo nicht die ganze biblische Wahrheit verkündigt wird. Und Zion, Jerusalem oder die Stadt Gottes, das ist sinnbildlich für die Gemeinde Gottes immer wieder geschrieben in der Prophetie oder auch wenn wir im Hebräerbrief davon lesen. Und dann lesen wir ja in der Apostelgeschichte 18, Vers 1, und danach sah ich einen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit. Das war die Zeit um 1880 und dann noch weitergehend, wo diese Brüder Klarheit hatten über das ganze Wort Gottes, und das, was manchmal so beiseite geschoben worden ist, auch göttliche Heilung, das haben sie dann erkannt und gesagt, das ist doch nicht aufgehoben, das gilt doch auch uns heute noch wie damals. Und viele wurden von dieser Klarheit erleuchtet. Und in Vers 4 heißt es, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Also, wer wird hier aufgefordert? Die Kinder Gottes. Es heißt, geht aus von ihr, mein Volk. Damit sind auf keinen Fall Sünder gemeint. Es heißt ja ausdrücklich, mein Volk. Und das heißt, in den verschiedenen Benennungen sind Kinder Gottes, die Gott von Herzen dienen wollen, entsprechend ihrer Erkenntnis. Aber wenn sie ausgehen sollen, wo wollen sie denn hingehen? Gott hat doch ein Ziel mit den Menschen. Und dann sollen sie nach Zion kommen, zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. F.G. Smith, der das Buch Die Offenbarung erklärt, geschrieben hat, schreibt in einem Predigtkonzept so, nicht alle, die in Babylon wohnen, sind auch Babylonier. Das heißt, geht aus von ihr, mein Volk, ihr Kinder Gottes, sondert euch da ab, sonst, wenn wir weiterlesen, werdet ihr auch noch Schaden erleiden, dort, wo es nicht mehr biblisch zugeht. Bedauerlich ist es, dass der Blick für Zion, für die Gemeinde Gottes, mehr und mehr verloren geht bei den kommenden Generationen. Das hat ja seine Ursache. Ich würde mal so sagen, man beschäftigt sich zu wenig damit und dringt zu wenig in die Tiefen des Wortes Gottes ein. Man hat ja so viel zu tun. Und wenn wir aber den Lehrpunkt über die Gemeinde aufgeben, dann haben wir unsere Existenzberechtigung verloren, dann sind wir eine Gemeinde unter vielen Gemeinden. Und wer dazu noch die Wahrheit mit dem Irrtum anderer Benennungen vermischt, der gerät in eine geistliche Nebelbank. Das können wir manchmal ganz gut bei einzelnen Personen sehen, wenn sie dann aufhören, an der Wahrheit festzuhalten, was man dann nachher später alles akzeptiert und annimmt und auch noch womöglich vertritt. Das ist so, wie Christus sagt, wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis wird, wie groß wird dann die Finsternis werden? Smith sagte weiter, niemals sollten wir Babylon bauen, aber immer das Reich Gottes. Ist auch ein wichtiger Punkt für uns in dieser Zeit. Nun, jede Reformationsbewegung hat ja ihren Höhepunkt gehabt. Und die Frage ist, wo befinden wir uns jetzt? Ich sprach mit einem Bruder gestern über das Thema. Und dann sagt er, ja, einer der alten Predigerbrüder hat, das muss dann ungefähr 1980 gewesen sein, der hat dann gesagt, also 50 Jahre von 1880 bis 1930 war so der Aufschwung oder die Zunahme der Reformation. Und dann um diese Zeit ging es wieder abwärts, war der Höhepunkt erreicht, der Bewegung insgesamt. Und dann ist ja die berechtigte Frage immer wieder, wo befinden wir uns jetzt als Werk oder in welchem Zustand befindet sich vielleicht die einzelne Ortsgemeinde, inwieweit ist man noch eine Reformations- und auch Heiligungsbewegung, in dem wir wirklich das vertreten, was auch die Brüder vertreten haben. Jetzt komme ich noch besonders auf das heilige Leben zu sprechen. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Geschwister, das deckt sich doch wieder vollkommen mit der Prophetie aus Sacharja. Zion wird ein Berg der Heiligkeit genannt werden, aber das wollen viele Menschen nicht wahrhaben, ein heiliges Leben. Wo kann man denn ohne Sünden leben? Aber was haben sie gemacht? Sie haben geforscht. Ich denke da auch besonders an Bruder Bayram, der sich dann hinsetzt und alle Bibelstellen über Heiligkeit oder heilig raussuchte, weil er hörte, bei seinen Verwandten wurde die Wahrheit verkündigt und er dachte, die sind doch auf den Irrweg geraten, das ist doch nicht so. Und dann schlug er nach und betrieb wirkliches Bibelforschen ganz intensiv und er musste immer wieder feststellen, ich bin falsch, die haben recht. Das tatsächlich, was die verkündigen, das ist die Wahrheit. Ich kann die nicht widerlegen aus dem Worte Gottes. Und so manches hatte er vielleicht auch in Erinnerung und dachte, Mensch, da muss doch wohl eine Bibelstelle sein, die das widerlegt. Fand er aber nicht. Zion, ein Berg der Heiligkeit. Heiliges Leben bedeutet, ein Leben ohne Sünde zu führen. Bruder Ebel schreibt in dem Lied, man prediget herrliche Dinge in dir, ganz ungleich den Menschen, Gemeinden der Welt, wo Gute und Böse vereint. Und da ist doch auch immer wieder die Verantwortung bei den Ältesten. Eingeladen ist ja jeder zu den Gottesdiensten. Aber die Frage ist, wer darf auf die Kanzel gehen, wer darf Gottes Wort verkündigen, wer darf oder sollte im Chor mitsingen. Das sollte ja klar sein, da sollte man doch auch darauf achten, dass da die Menschen, die was zu sagen haben, wirklich Erlösung haben und ich möchte ergänzen, doch auch an der Wahrheit festhalten, die klar sind in der Lehre, denn man kann nicht einen Nebelwerfer hier vorne hinstellen, der nur Nebel verbreitet, das heißt keine Klarheit hat in der Lehre und dann erwarten, das wird keinen Schaden ausrichten, doch es wird Verwirrung hervorbringen. Und ich denke da auch an, wenn es hier heißt, ganz ungleich den Menschen, Gemeinden der Welt. Ich glaube, in dem Buch, wo auch Bruder Warners Tagebuch wiedergegeben wird, dann schreibt er, meine ich, auf einer einen Stelle, sie knieten, glaube ich, und beteten. Und einer, der da kniete, der kaute Kautabak. Und das war für ihn so abstoßend. Ja, das ist nicht die Gemeinde des Herrn, wo Gute und Böse vereint sind oder wo auch so nicht wirklich die Heiligkeit auf den Leuchter gestellt wird, wo Menschen sich auch in ihrer Sünde und ihrem Verderben sehen, sondern das ist nötig, dass man die Wahrheit verkündigt. Und Salomo sagt, welche aber Strafen, die gefallen wohl und kommt reicher Segen auf sie. Ist das nicht ein wahres Wort auch für die Boten Gottes, die nicht nur loben, es ist wirklich so, zu loben ist einfacher, dann das fällt einem leicht auch als Prediger, so will ich es mal sagen, dann hat man weniger Herzklopfen, wenn man ein Lob ausspricht. Aber wenn es darum geht, die Wahrheit hochzusprechen oder in dem einen oder anderen Fall, wo es Not ist, auch zu strafen, Gottes Wort sagt, die gefallen wohl, also die gefallen Gott wohl und Gott segnet das auch. Und es hilft dem Menschen nicht weiter, wenn er gelobt wird, wo nichts zu loben ist. Nun, welche biblischen Wahrheiten waren den Brüdern wichtig? Eben auch heiliges Leben, Heiligung. Und ich fand vor einiger Zeit einen Artikel, wo jemand auch die Vergangenheit der Gemeinde Gottes beschrieb. Und das möchte ich auch mal noch vorlesen. Ein zweites Anliegen kennzeichnete unsere Geschichte, also die Geschichte der Gemeinde Gottes. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Christen in Kirchen und Gemeinschaften von einer Erweckung berührt und bewegt, der Heiligungsbewegung. Mitten in dieser Entwicklung standen auch unsere Vorväter. Es ging um konsequente, entschiedene Christusnachfolge des einzelnen Gläubigen. Dabei verstand man die Heiligung als ein zweites Gnadenwerk, das in einer einmaligen Erfahrung gesucht wurde. Viele Berichte und Zeugnisse aus jener Zeit zeigen die Ernsthaftigkeit und die große Hingabe der ersten Männer und Frauen dieser Periode. Und jetzt habe ich den Satz mal bei mir rot ausgedruckt. Im Laufe der Geschichte hat es eine Korrektur im Verständnis der Lehre von der Heiligung gegeben. Und jetzt kommt die Erklärung. Jetzt müsst ihr schon gut aufpassen. Wir verstehen Heiligung heute als ein Werk Christi, das uns, so wie die Rechtfertigung, die Vergebung der Sünden und das neue Leben in unserer Wiedergeburt geschenkt wird. Ist das so? Wenn dem so wäre, dann könnten wir ja auch demnächst Pfingsten und Ostern an einem Tag feiern, oder nicht? Wenn alles auf einen Tag fällt, die Heiligung und auch die Bekehrung. Ist aber nicht so. Wir feiern schon alleine von den Feiertagen zwei verschiedene Tage im Abstand von 40 Tagen. Hier beginnt das Werk des Heiligen Geistes, so schreibt er weiter, der uns dann in der Heiligung wachsen lässt. Die Heiligung ist somit Geschenk und zugleich lebenslange Aufgabe. Der Schreiber nennt es Korrektur, ich nenne es Abfall. Keine biblische Lehre, die da auch vorzufinden ist. Und so wollen wir uns doch auch an die biblische Lehre halten. Dann war ihnen ganz wichtig, den Pionieren, die Einheit in Christo, in dem einen Leib nach Epheser 4, die Verse, ich komme dann auch schon bald zum Schluss, Epheser 4, die Verse 3 bis 5, und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also wer sich zu Gott bekehrt, der gehört zu dem einen Leib. Und wo immer der Heilige Geist wirkt auf der ganzen Erde, bekehrt sich ein Mensch von ganzem Herzen zu Gott. Dann ist das ein Werk des Geistes Gottes und nicht ein Werk des Menschen. Und er gehört zu der großen erlösten Schar, zu der Universalgemeinde. Aber wie ich auch schon bereits erwähnte von dem einen Bruder, der in Russland so die Wahrheit suchte, dann, wenn er aufrichtig suchend ist, führt Gott den Menschen auch weiter. Der weiß doch, was du suchst, und der weiß auch, was andere oder wo andere Kinder Gottes sind, die die Wahrheit verkündigen. Und wer sich zu Gott bekehrt, der ist ein Kind Gottes. Da ist es nicht wichtig, ob man im Mitgliedsbuch eingeschrieben steht oder nicht. Wir lesen auch nichts davon in der Heiligen Schrift. Und wenn von der ersten Gemeinde geschrieben steht, dass insgesamt ja 8000 bekehrte Männer da waren, dann schrieb einer dazu, und dann nimmt man die Frauen noch dazu und die Kinder, und dann mögen es über 20.000 gewesen sein, ohne Kirchenbuch. Sie kamen ganz gut ohne diesem Mitgliedsbuch aus. Dann ist die Frage, stellt die Allianzbewegung die biblische Einheit dar? Wir müssen sagen, nein. Der Zustand der Christenheit ist ja auch innerhalb der Allianzbewegung so, der eine glaubt dies, der andere glaubt das, der eine tauft die Kinder, der andere besprengt vielleicht Erwachsene, aber Gottes Wort sagt doch, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die biblische Taufe ist das Untertauchen, so lehrt uns die Heilige Schrift. Wieder andere, sie taufen ja auch die Kinder und meinen, das wäre ausreichend, und darauf bauen manche und sagen, ich brauche mich nicht nochmal taufen lassen. Aber so lehrt uns Gottes Wort das nicht. Manche konservative christlichen Kreise sagen klar und deutlich, mit der Allianz kann man nicht zusammenarbeiten, weil sie die Missstände sehen. Und jemand sagte zu mir mal und fragte mich, ob ich damit zusammenarbeite, sage ich nein. Und er sagte, früher konnte man damit zusammenarbeiten, aber jetzt nicht mehr. Es wäre gut, wenn das auch in unseren Kreisen so klar alle Geschwister sehen. Und wer sich mit der Allianz einlässt, der wird sich in ihr verlieren. Der bleibt auch nicht mehr bei der Wahrheit. Und dann war ja ein wichtiger Punkt der Geschwister, Heilung der Seele und des Leibes, wie wir es auch im Gotteswort lesen, gestern vielfach gehört haben. Und dabei denke ich immer an dem Buch Meine Lebenserfahrung. Ich habe auch schon bei uns gesagt, liest es mal. Wenn ihr es gelesen habt, liest es ruhig noch einmal. Da sind biblische Wahrheiten enthalten. Und er kam zu einer Familie, da war der Sohn so krank und er hatte auch nicht viel Zeit gehabt. Er musste da zu einem Termin und hat das Gebet des Glaubens gebetet. Der Junge wird nicht gesund. Dann sagt er, ja, was ist los? Da muss doch ein Hindernis sein. Und dann hat er wohl nochmal gebetet und dann hat er gebetet, ihr Eltern, prüft euch, irgendwas ist ein Hindernis bei euch. Ja, erst haben sie gesagt, nein, ist kein Hindernis. Nachher, doch, sagten sie, wir haben uns noch nicht taufen lassen. Dann sagt der Bruder, das war für mich nicht ganz plausibel, dass das die einzige Ursache wäre. Und sie wollten sich dann, wenn das Wasser wärmer wird, taufen lassen. Und dann haben sie noch gesprochen, ja, uns ist jetzt klar geworden, wir sind noch in dieser und dieser Benennung noch im Mitgliedsbuch eingetragen. Und sie hatten soweit Licht über die Gemeinde. Und sie werden dann am 15. Januar nächsten Jahres, wenn die Synode zusammenkommt, dann werden sie austreten. Dann sagt der Bruder, ja, dann was ist jetzt mit dem Jungen? Dann muss auch Gott mit der Heilung warten, bis das Wasser wärmer wird und bis ihr da zur Synode geht. Dann haben sie gesagt, nein, wir wollen es bei der nächstbesten Gelegenheit, wollen wir uns taufen lassen und auch aus dieser Gemeinschaft austreten. Nun sagt Bruder Bayo, dann kann auch Gott jetzt gleich heilen. Und der Junge richtete sich auf und es ging ihm von der Minute gleich an besser, weil die Eltern bereit waren, ganz dem Worte Gottes zu folgen. So viel zur Kirchenzugehörigkeit, wenn man die Erkenntnis darüber hat. Und Gott hielt seine Hilfe zurück aus diesem Grunde. Nun, weiter war ihnen wichtig, geht hin in alle Welt. Und sie haben Tonnen Papier und Material gedruckt und verteilt in alle Welt, wo und wie sie es auch nur konnten, durch Schrift, durch Wort, und haben ihr Bestes getan, um die Wahrheit so weit wie möglich und so schnell wie möglich auszubreiten. Wir wollen freudig immer wieder den Christus bezeugen, der uns errettet hat, der uns Leben gegeben hat aus Gott. Dafür stehen wir ein, und Geschwister, lasst es uns auch im alltäglichen Leben beweisen, dass die Liebe Gottes in uns wohnt, im Verhalten miteinander, zueinander. Und zum Schluss dann eben noch die Frage, inwieweit sind uns noch die Wurzeln der Reformation wichtig? Das Thema lautet ja die Reformation und wir. Wer von den Wurzeln abgewichen ist, der muss wieder zurückkehren. Das sollte doch selbstverständlich sein. Geschwister, lasst uns in dem Geist der Reformation leben. Lasst uns diesen Geist lebendig behalten. Wir wollen uns daran erinnern, woher wir kommen, woher wir die Wahrheit haben. Und dann wollen wir uns doch mit Fleiß bemühen, auch weiter Träger der Reformation zu bleiben. Amen.